Mein Name ist Annalena. Ich bin Apothekerin in der Medios Apotheke und berate seit 10 Jahren Menschen mit einer Krebsdiagnose bei uns in der Fachapotheke Onkologie. Und um das Thema Kinderwunsch und Krebs nun näher an dich herantragen zu können, wird dir Felix von der Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs etwas darüber berichten. Es geht darum, welche Möglichkeiten es zur Fruchtbarkeitserhaltung gibt, wie es eigentlich mit der Finanzierung aussieht und auf was du nun achten solltest.
Ich bin Felix, ich bin der Pressesprecher der Deutschen Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs und ich habe das große Vergnügen, jeden Tag mit jungen Erwachsenen zusammenzuarbeiten, die selbst an Krebs erkrankt sind und sich engagieren wollen.
Warum ist aus den Erfahrungen der Stiftung heraus das Thema Kinderwunsch überhaupt bedeutend für junge Erwachsene mit Krebs?
Das Thema Kinderwunsch ist für junge Erwachsene mit Krebs sehr bedeutend, da die Therapien in der Regel unfruchtbar machen können. Und meistens ist es so, dass die Betroffenen, wenn sie ihre Diagnose bekommen, zum ersten Mal damit konfrontiert sind, jetzt auch über ihre Familienplanung nachdenken zu müssen. Das heißt, man sagt ihnen, dass die Therapien, die anstehen, ihre Fruchtbarkeit einschränken können oder sie auch zerstören können. Und dass man eventuell Möglichkeiten hat, das Ganze zu erhalten. Und das ist ein sehr großer psychologischer Effekt auch für junge Betroffene. Ich habe eine junge Betroffene, die mir das mal ganz schön erzählt hat. Sie sagte, dass sie im Moment ihrer Diagnose dachte, dass es jetzt vorbei ist. Das Leben ist vorbei. Ihre Ärztin hatte ihr mitgeteilt, sie hat Krebs. Und alles stürzte auf sie ein, was eine relativ normale Reaktion ist. Doch im nächsten Satz sagte ihre Ärztin dann, dass sie mal an ihre Zukunft denken soll, dass sie mal überlegen soll, ob sie jemals Kinder haben möchte. Denn man könnte vor Beginn der Therapien noch fruchtbarkeitserhaltende Maßnahmen durchführen. Und in dem Moment machte es Klick in ihrem Kopf und sie merkte, Moment, meine Ärztin hat mir gesagt, ich habe eine potenziell tödliche Erkrankung, aber im nächsten Moment soll ich an meine Zukunft denken. Das heißt, sie geht davon aus, dass ich das Ganze überstehe. Und das hat in dem Moment ganz viel Kraft gegeben und ganz viel Zuversicht auch für die Zukunft.
Welche Methoden zur Fruchtbarkeitserhaltung gibt es?
Bei der Fruchtbarkeitserhaltung gibt es verschiedene Methoden. Bei Männern kann man einerseits Spermien einfrieren oder auch Hodengewebe. Und bei Frauen kann man entweder Eizellen einfrieren oder Eierstockgewebe. Das kommt immer ein bisschen auf die Zeit an, die zur Verfügung bleibt, denn manchmal müssen die Therapien relativ schnell beginnen und dann bleibt beispielsweise bei der Eizellentnahme nicht mehr die Zeit, um die Eizellen heranreifen zu lassen, denn dafür muss man für eine gewisse Zeit Hormone nehmen, man muss sozusagen die Eizellen heranreifen lassen, damit sie entnommen werden können. Und gerade bei sehr aggressiven Tumorerkrankungen oder auch Blutkrebserkrankungen, wo es schnell gehen muss, hat man meistens diese 1-2 Wochen, die man dafür braucht, nicht, sodass die Methode der Eierstockgewebe, also der Ovarialgewebekonservierung, eine gute Alternative ist. Ansonsten gibt es auch noch die Möglichkeit, die Eierstöcke bei Frauen für eine gewisse Zeit ruhig zu stellen, also für die Zeit der Therapie. Das macht man mit Depotspritzen, das sind sogenannte GnRH-Agonisten. Das sollte man aber nicht alleine machen, sondern das sollte man immer nur in Verbindung mit einer anderen fruchtbarkeitserhaltenden Maßnahme machen. Und außerdem hätte man auch noch bei manchen Erkrankungen die Möglichkeit, die Eierstöcke operativ in die Bauchhöhle nach oben zu verlegen, damit sie beispielsweise aus dem Bestrahlungsbereich rauskommen.
Wie erfolgt die Aufklärung von ärztlicher Seite? Worauf sollte man als junger Betroffener achten?
Im besten Fall ist es so, dass im Moment, in dem die Diagnose übermittelt wird und ein Therapieplan vorgelegt wird, auch gleichzeitig aufgeklärt wird darüber, dass diese Therapien keimzellschädigend sein können. Denn Chemo- und Strahlentherapien, die zielen ja auf sich schnell teilende Zellen ab, also Krebszellen. Leider sind aber auch Keimzellen sich schnell teilende Zellen und die werden dann eben leider mit in Mitleidenschaft gezogen. Deswegen ist es gut, wenn im Moment der Therapieplanbekanntgabe auch gesagt wird, dass das unfruchtbar machen kann. Und zum Glück ist es so, dass es gesetzlich mittlerweile so geregelt ist, dass es eine zweistufige Aufklärung geben soll, nämlich einerseits vom Hämato-Onkologen, also von dem behandelnden oder der behandelnden Ärztin, dass es diese Problematik der Unfruchtbarkeit geben kann. Und im zweiten Schritt wird man dann im besten Fall an eine Fertilitätsmedizinerin oder einen Fertilitätsmediziner weitergeleitet und bekommt dort die Aufklärung, welche Methoden es gibt und was für die einzelne Person dann möglich sein. Diese Aufklärung passiert leider nicht immer automatisch. Es wird besser, seit das Ganze auch gesetzlich geregelt würde. Aber ich kann jeder Betroffenen und jedem Betroffenen nur raten, wenn man selbst nicht darauf angesprochen wurde, das von sich aus nochmal auf den Tisch zu bringen. Weil wenn das Ganze passiert und man hat keine Vorsorge getroffen, keine Fruchtbarkeitserhaltung gemacht, dann wird einem die Entscheidung am Ende womöglich abgenommen, ob man eine Familie gründen möchte.
Wie steht es um die Finanzierung der Kryokonservierung? Wie gestaltet sich der Weg hin zur gesetzlichen Regelung?
Ganz lange waren diese fruchtbarkeitserhaltenden Maßnahmen nicht Kassenleistung, was eine große Herausforderung für die jungen Betroffenen war. Denn teilweise sind die zum Beispiel Eizellentnahmen sehr, sehr kostspielig. Das Gute ist, dass wir bereits als Stiftung 2017 von dieser Thematik erfahren haben und damals angefangen haben, mit der Politik zu sprechen, dass das Kassenleistung werden soll. Denn die Betroffenen können ja nichts dafür, dass sie unfruchtbar werden. Nicht ihre Krebserkrankung macht in der Regel unfruchtbar, sondern die Therapie, die man ihnen gibt, damit sie wieder gesund werden. Und da haben wir sehr lange Gespräche geführt und es zum Glück geschafft, dass es seit 2019 ein Gesetz gibt, dass die fruchtbarkeitserhaltenden Maßnahmen vor einer keimzerschädigenden Therapie zur Kassenleistung macht. Das haben wir extra auch so formuliert, dass es nicht nur junge Krebsbetroffene betrifft bzw. ihnen hilft, sondern das gilt auch für andere Erkrankungen, bei denen man beispielsweise eine Chemotherapie geben muss. Das muss ja nicht auf Krebs beschränkt sein. Es gibt auch Autoimmunerkrankungen, wo man sowas bekommt. Und diese Betroffenen sollen natürlich ebenfalls die Möglichkeit bekommen, die Leistung in Anspruch zu nehmen bzw. bezahlt zu bekommen. Die Kosten sind relativ unterschiedlich. Bei Männern, eine Spermienentnahme ist einfach natürlich einfacher, da braucht man keine Operation, da kostet das Einfrieren und die ganzen Techniken außenrum etwa 500 Euro. Bei Eierstockgewebe kostet es bis zu 2000 Euro und bei Eizellen teilweise 5000 oder mehr. Und das war lange Zeit ein großes Problem, denn die Betroffenen mussten einerseits schnell entscheiden, ob sie das möchten und andererseits dann aber auch sehr schnell dieses Geld auftreiben. Das heißt, es war nicht ungewöhnlich, dass bis zu der gesetzlichen Regelung Betroffene innerhalb von ein, zwei Wochen 5.000 Euro auftreiben mussten. Und das ist natürlich eine riesige Belastung für jemanden, der in so einer Situation vielleicht auch noch gar kein richtiges Einkommen hat, weil man in dem Altersbereich vielleicht noch nicht arbeitet oder noch in Ausbildung ist. Die Kostenübernahme funktioniert mittlerweile relativ gut. In den meisten Fällen ist es so, dass man als Betroffene überhaupt nichts mehr organisieren muss, damit das von der Krankenkasse übernommen wird, sondern die behandelnden Ärztinnen und Ärzte stellen ein Formular aus nach § 4 der Richtlinie. Und dieses Formular bescheinigt ihnen, dass sie eine Krebserkrankung haben. Und mit dem Formular geht man zu dem Fertilitätsmediziner und bekommt bescheinigt, dass man sozusagen leistungsberechtigt ist, auch diese fruchtbarkeitserhaltende Maßnahme übernommen zu bekommen. Und das wird dann über die Krankenkassenkarten abgerechnet. Das heißt, in den meisten Fällen hat man eigentlich keinerlei Berührungspunkte mehr mit den Kostenträgern.
Welche Leistungen werden übernommen und wo gibt es aktuell noch Probleme?
Gesetzlich ist es so, dass die Entnahme und die Lagerung der Keimzellen übernommen wird und dann später auch die Wiederaufbereitung, wenn man sie dann verwenden möchte. Das heißt, alles, was bei der Entnahme beispielsweise bei Eizellen dazugehört, das heißt ein Hormonzyklus zum Beispiel, die ganzen Hormonspritzen, dann die ganzen Laborwerte natürlich, das wird alles übernommen. Bei Eierstockgewebe ist es so, dass das eine kleine Operation ist, aber auch sehr minimalinvasiv. Das heißt, das ist eine laparoskopische Operation. Man bekommt auch nicht irgendwie den ganzen großen Eierstock rausgenommen, sondern es wird immer nur ein kleiner Teil entnommen. Da braucht man etwa eine halbe Stunde im OP dazu. Das macht man meistens in Zusammenhang mit einer Bauchspiegelung. Das heißt, es dauert so eine halbe Stunde. Und auch das wird übernommen. Und die Probleme, die es aktuell noch gibt, sind eher individuell. Es gibt einige inzidenzbezogene Probleme, also zum Beispiel bei Frauen, die einen hormonrezeptorpositiven Tumor haben. Das betrifft häufig junge Brustkrebspatientinnen. Da gibt es eine Kontraindikation leider mit einem der Medikamente zur Stimulierung der Eizellen. Und deswegen lehnen die Krankenkassen gerne die gesamte Fruchtbarkeitserhaltung ab. Zum Glück gibt es in dem Fall die Möglichkeit, dann Eierstockgewebe statt Eizellen einzuführen. Das ist genauso sicher. Das ist ein seit 20 Jahren etabliertes Verfahren in Deutschland, das sehr gut angewendet wird, wo es sehr gute dokumentierte Fälle gibt. Und diese fruchtbarkeitserhaltenden Maßnahmen werden in dem Fall dann übernommen. Problematisch ist es, wenn man falsch beraten wird. Beispielsweise gibt es häufig die, nicht falsche Aussage, aber die problematische Aussage, dass befruchtete Eizellen stabiler sind als unbefruchtete Eizellen. Es ist aber so, dass nur unbefruchtete Eizellen übernommen werden. Man rät gerne Paaren, die schon länger zusammen sind, beispielsweise auch verheiratet sind, dazu, befruchtete Eizellen einfrieren zu lassen. Wir empfehlen allen immer, nur unbefruchtete entnehmen und oder beziehungsweise einfrieren zu lassen. Gar nicht mal nur, weil es von den Krankenkassen übernommen wird, sondern weil man halt auch nie weiß, wie sich eine Beziehung entwickelt. Vielleicht ist man nicht mehr mit der Person am Ende zusammen, hat eingefrorene, befruchtete Eizellen, die man dann aber nicht mehr verwenden darf. Und dann bringt es am Ende auch nichts. Und leider gibt es noch Probleme bei den Langzeitlagerungen, bei den Lagerkosten. Das liegt vor allem daran, dass die meisten Lagerstätten nicht direkt mit den Krankenkassen abrechnen können. Das ist ein großes Problem, an das man in der Politik leider nicht gedacht hat, als das Ganze geregelt wurde. Denn die meisten Kryobanken sind ausgelagerte GmbHs. Das heißt, die werden nicht irgendwie im Klinikum, die gehören nicht dazu oder werden nicht von Kassenärzten geleitet. Das heißt, die sind keine Leistungserbringer und können leider das Ganze nicht abrechnen. Da sind wir aktuell auch dran, politisch. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir viele Leute kennen, die wissen, wo man es übernommen bekommt, sodass wir da auch gut beraten können, wenn mal jemand sich an uns wendet und sagt, ich bekomme meine Lagerkosten nicht übernommen. Das macht im Jahr etwa 300 Euro aus. Das heißt, das kann sich natürlich summieren über die Zeit.
Wie steht es letztlich um die Verwendung der kryokonservierten Materialien? Welche Kosten kommen auf Paare zu, wenn sie ihren Kinderwunsch verwirklichen?
In den meisten Fällen ist es so, dass erstmal eine gewisse Zeit vergehen muss, bis man die Materialien, die man hat einfrieren lassen, dann auch verwendet. Das kommt immer ein bisschen darauf an. Bei Männern ist es relativ einfach, weil die eingefrorenen Spermien ja dann sowieso nicht bei dem Mann, der vielleicht in der Therapie ist oder nach der Therapie sich befindet, wieder Verwendung finden, sondern es folgt ja dann eine künstliche Befruchtung, wo die Partnerin entsprechend mit den eingefrorenen Keimzellen befruchtet wird. Bei Frauen ist es so, dass man in der Regel sagt, dass eine gewisse Zeit vergehen soll. Es muss nicht unbedingt die Heilbewährungszeit von 5 Jahren sein. Es gibt auch viele, die zum Beispiel das nach 2 Jahren machen, aber man sollte zumindest seine aktiven Therapien abgeschlossen haben, bevor man die Materialien wieder verwendet. Das natürlich nur im engen Austausch mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten, weil die wissen dann am besten, ob es jetzt schon sinnvoll ist, die Materialien zu verwenden oder nicht. Wenn man das macht, beispielsweise die Eizellen verwendet, dann müssen die natürlich wieder aufbereitet werden. Das heißt, sie werden aus dem Kryoschlaf sozusagen wieder rausgeholt. Diese Verfahren werden noch übernommen, aber dann folgt natürlich in der Regel eine künstliche Befruchtung und die ist nicht mehr Teil dieses Leistungskatalogs, sondern dann folgen sozusagen die normalen Regelungen für eine künstliche Befruchtung in Deutschland. Das ist so geregelt, dass man in der Regel als verheiratetes Paar über dem Alter von 25 Jahren 3 Versuche bezuschusst bekommt, zu in der Regel 50%. Es gibt von Bundesland zu Bundesland ein bisschen unterschiedliche Regelungen. Es gibt manche Krankenkassen, die geben ein bisschen mehr. Und das heißt, das ist aber tatsächlich was, auf diese Kosten kommen dann irgendwann noch auf die ehemaligen Betroffenen zu. Beim Eierstockgewebe ist es ein bisschen unkomplizierter, weil es einerseits nicht so teuer ist, das wieder einzusetzen. Auch das kann beispielsweise im Zuge einer Nachsorge, im Zuge einer Bauchspiegelung erneut gemacht werden. Das heißt, da wird ein kleiner Teil des Eierstocks reimplantiert. Und dann ist in der Regel gar keine künstliche Befruchtung notwendig, sondern die Personen werden wieder natürlich fruchtbar gemacht. Es ist also nicht ungewöhnlich, dass man seinen Teil des Eierstockes entnommen bekommt, dann künstlich in die Wechseljahre versetzt wird für die Zeit der Therapie, das heißt in die Menopause kommt, keine Periode mehr hat, dann irgendwann das Material zurückimplantiert wird und dann der reguläre Zyklus wieder anfängt, was medizinisch ganz schön krass ist. Aber es funktioniert tatsächlich und wir haben auch einige junge Betroffene, die das schon gemacht haben. Das ist dann nicht so teuer, weil es eben nicht so aufwendig ist wie bei der Eizellentnahme.
Macht es einen Unterschied, ob man gesetzlich oder privat versichert ist?
Die Regelungen zur Kostenübernahme der Fruchtbarkeitserhaltung sind in der Regel für die gesetzlichen Krankenkassen. Das ist eine Regelung, die alle gesetzlich Krankenversicherten betrifft. Das bedeutet, jemand, der beispielsweise privat versichert ist, irgendwie als Beamter oder als Beamtin tätig ist, hat gesetzlich gesehen erstmal keinen Anspruch auf diese Kostenübernahme, aber es ist natürlich auch so, dass jemand, der privat versichert ist, nicht schlechter gestellt werden darf als jemand, der gesetzlich versichert ist. Das heißt, auch private Krankenversicherungen übernehmen diese Kosten. Das kann man, wenn sie sich am Anfang ein bisschen querstellen, auch so argumentieren und sagen, alle gesetzlich Versicherten bekommen das doch übernommen. Warum bekomme ich das nicht auch? Ich darf doch nicht schlechter gestellt werden und dann gibt es in der Regel auch keine Probleme. Zumindest sind uns in der Stiftung erstmal keine Probleme bekannt. Ich kann allen jungen Betroffenen nur empfehlen, sich mit dem Thema Kinderwunsch auseinanderzusetzen und eine Fruchtbarkeitserhaltung vor Beginn der Therapie wahrzunehmen. Auch wenn man vielleicht jetzt noch überhaupt nicht darüber nachgedacht hat oder vielleicht überhaupt nicht den Wunsch verspürt, eine Familie zu gründen, so ist es doch gut, sich diese Option zumindest offen zu halten und sich seine Chance nicht nehmen zu lassen, vielleicht später mal diese Entscheidung zu treffen. Das heißt, jetzt lieber vorsorgen, Kryokonservierung wird übernommen von den Krankenkassen, durchzuführen und dann hat man immer noch später die Möglichkeit, darüber zu entscheiden, ob man die Materialien auch verwendet oder nicht. Wenn man das nicht macht, dann wird einem die Entscheidung leider abgenommen.
Ich hoffe, dass du aus diesem Video einiges mitnehmen konntest und Felix dir ja wichtige Punkte schon mal ein bisschen näher an dich herangebracht hat. Wenn du noch mehr dazu erfahren möchtest, dann kannst du natürlich auch auf der Stiftungsseite vorbeischauen, die wir unter dem Video verlinkt haben. Und wir haben noch ein zweites Video zu diesem Thema, wo Emilia berichtet, die selbst eine Krebsdiagnose erhalten hat und das Thema Kinderwunsch für sie eben auch präsent war, wie es bei ihr ablief und wie es ihr heute damit geht. Schau also gerne noch in dem zweiten Video vorbei und wie immer lass auch gerne Kommentare da. Es ist immer schön für uns zu hören, was dir gefallen hat oder ob noch Fragen dazu aufgetreten sind. Schick uns gerne deine Infos in den Kommentaren.